Moin und willkommen zur neuen Folge Road to D&D. Und nun, wir hatten immer noch keinen Bock auf Unterklassen, haben aber, glaube ich, einen kleinen Kompromiss gefunden, den wir euch heute vorstellen können. Es geht nämlich um besondere Gefährten, die ihr mitnehmen könnt als Spieler und die tatsächlich mal vielleicht sogar hier und da das einige zum Kampf beitragen können, im Gegensatz zum ganzen anderen Quatsch, der manchmal vom Spielleiter an den Hals geschmissen wird. Aber ihr werdet sehen. Wir sind auf jeden Fall großer Fan und damit dann auch schon genug gesagt, würde ich behaupten. Ab geht's in die Folge. Viel Spaß!
Moin und willkommen zurück bei Road to D&D. Es sind wieder 2 Wochen rum, das heißt für euch, es gibt endlich eine neue Folge von uns. Und wir müssen euch vielleicht ein bisschen enttäuschen, denn wir haben in der letzten Folge angekündigt, dass es heute wieder Unterklassen
am Start sind. Wir haben gesagt, eventuell.
Ja. Also. Ja, auf jeden Fall stimmt das nicht. Wir haben vollkommen gelogen. Machen wir manchmal einfach so, wenn wir Bock drauf haben.
Weil wir Lügner sind.
Richtig, richtig. Du hast mir leider jetzt schon reingequatscht. Ich hatte so eine coole Überleitung.
Sorry.
Was heißt so eine coole? Es war eigentlich die einfachste Überleitung aller Zeiten. Weil heute dreht sich nichts um Unterklassen, sondern um Sidekicks. Und mein Sidekick Lars ist auch am Start.
Ah, okay. Ich dachte eigentlich, dass du was sagst, es geht nicht um Unterklassen, aber wer auf jeden Fall klasse ist, das ist Lars.
Nee, weil ich wollte nicht zweimal lügen. In der letzten Folge und jetzt auch schon wieder.
Nun das gut. Wär ja nix. Wie 1000 kleine Nadelstiche in mein Herz fühlt sich das an, Christian.
So ist nämlich. Okay für mich, muss ja, ich sagen. Weiß.
Aber du hast recht, es soll heute um Sidekicks gehen und ich meine, so gelogen haben wir nämlich auch gar nicht. Denn wir wollen, wie du schon sagst, über Sidekicks reden und Sidekicks sind in gewisser Weise eine Art von Klasse, kann man irgendwie so sagen, vielleicht auch irgendwie so nicht. Aber ihr werdet im späteren Verlauf der Folge merken, worauf ich damit hinaus will. Denn Sidekicks sind eine sehr, sehr witzige Sache innerhalb von D&D und haben innerhalb von Taschas so ein bisschen, also die Idee von Sidekick gibt es tatsächlich schon außerhalb von Taschas, aber dass das tatsächlich mal in so Regelwerke gebacken wurde, ist jetzt halt erst bei Taschas der Fall. Und Sidekicks sind, um mal direkt sozusagen reinzustarten, vielleicht bin ich auch vollkommen übermotiviert gerade, aber um es vielleicht direkt mal zum Schreiben, ist die Möglichkeit, dass ihr der Gruppe oder vielleicht auch eurem einzelnen Charakter einen kleinen Gefährten, Kumpan, weiß ich nicht, Sidekick eben zur Seite stellen könnt, der euch unterstützen kann in diversen Arten und Weisen, auch gar nicht so unmächtig ist und tatsächlich auch mit euch mitlevelt und wächst und neue Fertigkeiten bekommt und so weiter und so fort. Ganz im Gegensatz zu einfach irgendwelchen, keine Ahnung, Dulli-Tieren, die halt einfach so mit euch mitlaufen und keine Ahnung was. Also wirklich relevante Fähigkeiten besitzen die Viecher.
Ja. Und im besten Fall sind das dann auch Charaktere, die ein bisschen Hintergrund haben und nicht einfach in die Gruppe gepackt werden, weil euch ein Spieler fehlt oder sonst was, sondern im besten Fall, was heißt im besten Fall, sondern eigentlich ist sogar die Voraussetzung, dass sie eurer Gruppe freundlich gesinnt sind, dieser Sidekick, den ihr da mit euch rumschleppt. Und was ich ganz interessant fand, wo du mich vor der Folge drauf hingewiesen hast, wenn man sich erstmal überlegt, wer denn so einen Sidekick dann spielen kann. Also es kann natürlich entweder der Spieler sein, der diesen Sidekick dann als zweiten Charakter spielt. Es kann aber natürlich auch jemand sein, der irgendwie nur kurz dabei ist in einer Session, der dann nach 2 Sessions als Spieler wieder die Gruppe quasi verlässt. Es kann aber auch natürlich der DM sein. Und was ich eigentlich fast am interessantesten finde, ist, dass wirklich ein Spieler den Sidekick als seinen Main-Character spielt. Vor dem Hintergrund, dass wenn ein Spieler nicht so regelfit ist wie manch anderer und auch gar keine Lust hat, sich wirklich damit zu beschäftigen, dann ist so ein Sidekick, der wirklich nicht so viele Regeln hat, beziehungsweise viel leichter aufzuleveln ist als ein normaler Charakter, vielleicht die Lösung für den Spieler.
Ja, mega. Das ist, glaube ich, eigentlich auch so ein bisschen der Grund, warum ich gerade so super motiviert eingestiegen bin. Weil natürlich, es interessiert mich auch total, wie es dir geht und so, Christian, bla 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 bla. Aber das ist eigentlich der Punkt, worauf ich, bevor wir in diese Charakterklassen starten, nochmal, den ich so ein bisschen ausführen möchte. Denn wir haben ja mit diesem Podcast hier den ganz klaren Approach, dass wir D&D natürlich auch Anfängern ans Herz legen möchten, weil es das beste Hobby der Welt ist. Und wir versuchen natürlich auch irgendwie durch diesen Podcast diese ganze Charaktererstellung vor allen Dingen, weil das ist ja ehrlicherweise der Punkt, wo die meisten, bei dem die, oder wo die ersten Spieler oder wo die Anfänger das erste Mal mit diesem ganzen Regelwerk konfrontiert werden und so weiter und so fort. Das möglichst cool jetzt in den Folgen irgendwie mal euch irgendwie darzustellen, die Optionen aufzuzeigen und euch da so ein bisschen durchzuführen, auf was ihr achten müsst bei der Charaktererstellung, wo die Pros und Cons liegen der einzelnen Klassen, welche Klasse vielleicht für euch das Richtige oder das Falsche ist und so weiter und so fort. Aber natürlich schaffen wir es auch in diesen Folgen nicht, und das ist uns vollkommen bewusst, diese große ganze Komplexität der Charaktererstellung komplett zu negieren. Und dafür ist diese Sidekick-Geschichte echt eine unfassbar großartige Sache. Denn angenommen, ihr seid jetzt irgendwie super motivierter Spielleiter und habt irgendwie drei Anfänger gefunden, die mit euch spielen wollen, oder ihr seid tatsächlich irgendwie eine Gruppe von Personen, kennt euch aber irgendwie nicht gut genug aus, als dass ihr euch entweder auf ein langes Abenteuer committen wollt oder irgendwie auf diese ganze Charaktererstellung und so weiter und so fort, dann ist diese Sidekick-Geschichte hier einfach ein idealer Einstieg auch einfach, um ohne viel Commitment einfach mal einen Charakter an der Hand zu haben, den man einfach mal spielen kann. Und dann halt mal gucken kann, ob es einem das so gefällt, bevor man sich halt irgendwie entweder durch unsere X-Folgen hört oder halt in das Player-Handbook einwühlt, um dann halt einen richtigen Charakter zu erstellen sozusagen.
Ja, und du kannst ganz easy einfach Leute mal zu deiner Gruppe hinzufügen und sagst, hey, du spielst jetzt mal eine Session mit, guckst dir das Ganze mal an und wenn du keine Lust hast, dann geht der Sidekick halt wieder flöten nach der Runde.
Oder sogar, ehrlicherweise sogar innerhalb einer Runde. Ne? Wenn ich mir dann irgendwie so vorstelle, ich hatte mal den Fall, dass wir damals, weißt du, vor der globalen Pandemie, hatten wir mal back then hatten wir so eine Tischbierrunde und da haben wir halt, oder die haben wir immer noch, die Tischbierrunde, die kam jetzt lange nicht mehr zusammen, wo wir dann einfach wirklich einen kompletten Samstag durchgezogen haben. Ne? Wir haben uns samstags irgendwie vormittags zum Brunchen getroffen sozusagen, so um 10, 11 Uhr, haben dann irgendwie noch zusammen gefrühstückt, eine halbe Stunde, Stunde.
Wenn ich da kurz reingrätschen kann, das klingt so ultra alt, ne? Wir haben uns samstags zum Brunchen getroffen.
Ja, das ist richtig geil, ne? Aber erstens stehe ich da voll drüber, weil Brunchen geilst ist, weil du willst ja nicht.
Brunch is not cool.
Ja, Brunch ist mega cool, weil du willst ja am Wochenende auspennen. Period, ne? So, ich bin auf jeden Fall noch nicht in dem Alter und das werde ich auch niemals verstehen, dass man es okay findet, an einem Samstag und Sonntag früh aufzustehen, weil dann hat der Tag ja noch so viel. Ist nicht, Freunde.
Ja, ist einfach nicht. Vor allem, wenn du dann wieder um 10 schlafen gehst, bringt es
ja
auch nichts.
Ja, wirklich. Absolut nutzlose Fähigkeit, die man da anscheinend im Alter entwickelt. Oder Überzeugung, sagen wir so. Ergo, man will auspennen. Aber man will natürlich jetzt auch nicht so lange auspennen und den Tag so vor sich hin tröpfeln lassen, dass man irgendwie erst mittags startet, weil dann ist ja so viel der Spielzeit vorbei. Sprich, man trifft sich halt irgendwie so um 11 vielleicht so. Und dann ist halt irgendwie Brunch geil, weil du hast dann irgendwie auch schon so richtig ordentlich Hunger, aber so auf so richtig Frühstück essen, aber irgendwie auch nicht. Deswegen machst du dir so einen Brunch halt eben. Voll nice. Ich stehe dazu.
Für mich ist Brunch, also das, was du ja gerade beschreibst, klingt eher nach einem ausgiebigeren Frühstück. Und für mich ist Brunch, du sitzt 4 Stunden irgendwo am Tisch und ziehst dir irgendwas rein.
Ja, aber im Prinzip ist es das. Weil du hast dann zwar dieses. Wir kommen dann so zusammen um 11 und dann, keine Ahnung, haben wir dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwer bringt Brötchen mit und irgendwer hat irgendwie Aufschnitt dabei oder irgendwie sowas, dann ist es, und keine Ahnung, der Gastgeber schmeißt noch irgendwie ein paar Eier in die Pfanne, keine Ahnung was, und dann isst man halt irgendwie Frühstück und dann wird halt irgendwie der ganze Spielbums aufgebaut, die ganzen Karten und so weiter und so fort, aber dann snackt man halt zwischendurch nochmal irgendwie so ein Brötchen oder irgendwie, keine Ahnung, man isst halt auch die ganze Zeit so ein bisschen. Das ist eine sehr gute Art und Weise, um parallel zum D&D-Spielen Nahrungsmittel zu sich zu nehmen. Und dann ist halt irgendwie 11:30, dann macht man das erste Bier auf. Du kennst es.
Ja, ich kenn's. Ich meine, ich nenn's nur nicht Brunch.
Du nennst es halt einfach Samstag.
So.
Ja, fairer Punkt. Worauf ich eigentlich hinaus sollte. Wir ziehen dann an diesen Tagen oder haben an diesen Tagen dann auch immer echt krass durchgezogen. Also, ja, es war dann schon so, dass wir, wie gesagt, dann irgendwie so an guten Tagen echt so um 12:30 dann angefangen haben zu spielen mittags und dann halt echt bis, keine Ahnung, nachts um 2 durchgezogen haben. Ne? Und dann muss man auch ich war dann häufig auch Spielleiter in diesen Runden und dann schmilzt einem auch echt das Gehirn weg. Also, dann so 12 Stunden und mehr durchzuspielleiten, da war ich schon echt. Da bin ich schon mental echt immer gut am Ende gewesen. Ich bin auch einfach irgendwann mal nach Hause gefahren mit der Bahn und habe dann einfach, ich habe so eine wie so eine Posterhülle sieht das aus, also so ein Zylinder, wo ich meine ganzen Karten und so drin habe, wenn ich dann zu denen hingefahren bin, um das dann aufzubauen. Und habe dann, wo dann auch so ganz viele ausgedruckte Karten und so dann drin waren, und die habe ich einfach in der Bahn liegen lassen, weil ich mental nicht mehr in der Lage war, daran zu denken.
Also hat sich irgendein Bahnlokführer sehr gefreut.
Ja, wobei ich gedacht hätte, dass das sowas ist, was man auch einfach mal easy dann wirklich mal in so einem Fundbüro finden kann, weil wer will was damit anfangen, dass er jetzt irgendwie Crackmore Castle auf Karte hat?
Also, vielleicht war derjenige auch gar nicht so bewandert, sondern das hängt jetzt einfach bei demjenigen an der Wand,
so eingerahmt, der es gefunden hat. So, ja. So auch so das, die Ausschnitte
von Crackmore. Das sieht aber toll aus.
Und diese Vierecke da drin, die machen dem, geben dem ganzen Kunstwerk nochmal einen ganz eigenen Look. ja, das fand ich schon, ja, und jedenfalls, wir hatten dann auch mal so zwei Spieltage dabei, wo dann einfach irgendwie Kumpels von uns dann einfach so vorbeigekommen sind, da haben sich dann irgendwie kurz dazugesetzt, irgendwie noch ein Bier mitgetrunken, haben festgestellt, dass es irgendwie mega weird ist, was wir da machen, sind wir gegangen. Oder halt aber auch der eine oder andere wirklich einfach neugierig war und dann halt immer mal so lose dieses, ja, wenn ihr das nächste Mal spielt, sagt ihr Bescheid, ne, dann spiele ich auch mal mit, bla bla bla, gesagt hat, was natürlich nie zustande gekommen ist, weil will man halt nicht, wenn man einmal so eine Runde hat. Aber das wären halt diese idealen Punkte gewesen, wo man hätte sagen können, ey, dann bleib doch einfach hier sitzen, spiel halt einfach eine Stunde mit so einem Sidekick-Charakter und dann geht der halt wieder.
Ja.
So, ne? Ja. Also deswegen, hätte ich das damals irgendwie auf dem Schirm gehabt, dann hätte ich mal auf jeden Fall diese Karte gezogen. Weil ich bin großer Fan von dieser Option, muss ich echt sagen.
Ja, wie gesagt, ich hatte es auch nicht auf dem Schirm, aber bietet viele Möglichkeiten. Wollen wir denn mal reinstarten, was denn überhaupt die Möglichkeiten sind, beziehungsweise was denn überhaupt so ein Sidekick ausmacht? Weil es gibt hier in diesem Buch gibt es insgesamt drei Sidekick-Klassen. Und grundsätzlich sind die alle relativ ähnlich aufgebaut, aber es gibt so ein paar Dinge zu beachten. Also das Startlevel von dem Sidekick muss natürlich so ungefähr das gleiche Level sein wie die Gruppe, deswegen gilt die Regel, man nimmt immer als Level das Durchschnittslevel der Gruppe. Also wenn ihr irgendwie 4 Level 10er seid und ein Level 11er, dann wird der Sidekick wahrscheinlich eher Level 10 haben und nicht Level 11. Und das Wichtige ist natürlich...
Du hast Durchschnitt gut erklärt, Christian.
Ja, vielen Dank. Ich war in Mathe immer sehr gut und beziehungsweise ich war in Mathe eher Durchschnitt. Vielleicht passt das besser. Um direkt weiterzumachen, natürlich könnt ihr euren Sidekick auch weiter aufleveln und könnt dementsprechend euren Sidekick relativ lange spielen, wenn ihr den Bock darauf habt oder halt nach einer Stunde wieder sagt, oh, D&D ist gar nichts für mich, was ich jetzt nicht glaube, weil niemand sagt sowas. Aber wenn ihr den Sidekick über längere Zeit spielen wollt, dann könnt ihr natürlich den auch hochleveln. Und auch da ist es nicht so, dass ihr jetzt irgendwie als Sidekick automatisch aufsteigt, wenn ihr coole Sachen macht, wenn ihr Gegner tötet per XP oder wenn ihr irgendwie einen Meilenstein erreicht, sondern auch das Level-Up richtet sich immer nach der Gruppe. Also geht die Gruppe im Level hoch, geht ihr im Endeffekt auch das Durchschnittslevel wieder hoch. Also
was da ja auch der absolute Normalfall ist, ne? Also muss man ja auch mal so sagen.
Also ich kenne eigentlich fast keinen Spielleiter, der mittlerweile wirklich mit XP so spielt, dass es nach Errungen-XP geht, beziehungsweise Erfahrungspunkten, sondern meistens nutzt man ja eh die Meilensteine, weil es einfach besser ist, beziehungsweise einfach zu planen ist für den Spielleiter.
Tatsächlich ist das bei mir anders. Also ich spiele in einer Gruppe mit als Spieler. Sascha von Ex und Keller hatten wir auch in unserer 50. Jubiläumsfolge. Und der spielt tatsächlich mit individuell bekommenen XP. Und das ist nicht nur so, dass in der aktuellen Gruppenzusammenstellung, in der wir da spielen, ist es so, dass der ein oder andere Charakter so ein bisschen später dazugekommen ist als der andere. Und dann ist halt mal ein Charakter gestorben und man braucht wieder neuen, blablabla. Und dass dann halt wirklich die Leute auch unterschiedliche XP haben. Und es geht sogar so weit, dass zum Beispiel, wir hatten mal den Fall, dass die Gruppe in einem Kampf mit einem großen Monster war und einer aus der Gruppe halt aber aus Roleplaying-Perspektive oder aus Roleplaying-Gründen halt nicht bei dem Kampfgeschehen dabei war, sondern halt woanders war. Und dann hat die Gruppe dieses Monster erledigt und der hat dann auch keine XP dafür bekommen.
Bin ich kein Fan von... Aus folgendem Grund, weil du belohnst dann quasi, dich als Spieler in den Vordergrund zu stellen und mehr Sachen zu tun als deine anderen Charaktere, beziehungsweise die anderen Leute in der Gruppe.
So drastisch ist es nicht. Also ist es eher so, also es ist nie so, also zumindest habe ich das jetzt in der Zeit noch nicht erlebt und ich habe bestimmt, ich würde mal schätzen, irgendwie so 15 Sessions gespielt, 20 Sessions mit denen. Es ist nie so gewesen, dass einer mehr bekommen hat als alle anderen. Es kam nur ab und zu mal vor, dass einer weniger bekommen hat als alle anderen. So, ne? Also genau in solchen Situationen halt. Jemand war beim Kampf nicht dabei. Jemand lag ohnmächtig in der Zelle, während die anderen halt irgendwas erledigt haben. So Geschichten. Und dann hat er halt einfach weniger XP bekommen. Und so ist es dazu, so kommt es dazu, dass tatsächlich so die, der hochleveligste Charakter im Verhältnis zum niedrigstleveligen Charakter, so, ich würde sagen, so 1,5 Level Unterschied hat. Und das ist jetzt keine, ja. Das ist jetzt, muss man das auch ein bisschen okay relativieren, ne? Also, ja, ja. Also der eine Charakter, ich glaube, wir sind jetzt gerade so, Level, oh, das muss ich noch nachgucken, ich habe Level 5. Ich habe mein Charakter ist Level 5. Und ich glaube, der Höchstlevel, und ich bin schon einer der, ich glaube, ich bin sogar vielleicht der niedrigstleveligste Charakter. Nee, noch mit einem anderen. Und der andere ist kratzt so langsam an Level 7. Mhm. Und das ist, also ehrlicherweise so in der Dynamik der Gruppe, hängt vielleicht natürlich auch dann immer an den Klassen und so weiter und so fort. Bei der einen Klasse fällt das wahrscheinlich ein bisschen mehr auf, wenn der halt viele Level drüber ist als in der anderen. Aber in der Dynamik der Gruppe, der tut das überhaupt keinen Abbruch. Also es ist nur überhaupt nicht so, dass da irgendwie gesagt oder dass es irgendwie deutlich werden würde, dass der Charakter mit dem höheren Level automatisch auch viel wertvoller für eine Gruppe innerhalb eines Kampfes ist. Und das fällt, meines Erachtens fällt das null auf. Deswegen, ich will da jetzt gar keine Lanze für dieses XP-Modell brechen, weil ich bin auch eher dabei, einfach Milestones zu nehmen, weil ich einfach zu faul bin, irgendwie nach jeder Session irgendwie XP auszurechnen für meine Gruppe und da keinen großen Mehrwert drin sehe. Aber es kann durchaus funktionieren und es gibt dafür gute Modelle. Und auch eine Sache, auch ganz witzig, der gleiche Spielleiter, habe ich auch schon mal erzählt, mit dem habe ich früher mal in so einer riesigen Runde gespielt. Also wir waren 12 Spieler und bei jedem Spieltag kam halt eine andere Konstellation zusammen. Und dann haben auch nur die Spieler, die gerade da waren, XP bekommen. Und die anderen, die nicht dabei waren, halt eben nicht. Ergo wurdest du für hohe Aktivität belohnt, sozusagen.
Ja. Ja, das kann ich schon eher verstehen, weil du dann, ja, ne, wir wissen es alle, ich sag kurz vorm Spieltermin ab und die anderen müssen dann quasi den Charakter übernehmen oder wie man es auch immer löst, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Aber das zu belohnen, kann ich verstehen.
Die da draußen, über die wir gerade reden, die wissen es auch, die wissen auch Bescheid, würde ich behaupten.
Richtig, richtig. Das kann man dann natürlich schon überlegen. Das finde ich schon eher so als, wie gesagt, ich habe meistens die Erfahrung gemacht, dass wenn man es dann wirklich im Spiel dann nochmal macht, dass dann die Gruppe so ein bisschen auseinandergerissen wird, beziehungsweise der Redeanteil von manchen Personen dann höher ist als von anderen Personen.
Ja, Deswegen, ich glaube,
kann man das mit dem Meilenstein umgehen.
Ja, ich finde das aber dann auch schon wichtig, weil ich finde das schon, also ich fände es Quatsch, wenn es jetzt irgendwie heißen würde, okay, der war wichtiger oder dieser Spieler hat mehr zur Lösung des Problems beigetragen und deswegen kriegt er mehr XP. Da wäre ich auch explizit gegen. Nur wie gesagt, so dieses ist Grenzen wirklich. Und ich muss auch gestehen, in diesen Runden, in denen ich das gespielt habe, es kam nie zu der Diskussion im Sinne von, hä, aber warum denn? Ich, keine Ahnung, ich kann dafür ja gar nichts und so weiter und so fort, dass da irgendwie Leute sich ungerecht behandelt fühlt. Das hat bis jetzt echt immer gut hingehauen. Also es kann durchaus funktionieren. Okay. Muss jeder selber wissen.
Okay. Muss jeder selbst wissen. Und wir sind ein bisschen vom Thema abgeraten.
Das soll hier und da bei diesem Podcast vorkommen.
Glaube, ja, manchmal.
Schneiden wir alles raus, Christian.
Ja, wie immer, weil wir so schneidefreudig sind.
Genau. Aber vielleicht, um mal zum Thema zurückzukommen, ich kann mal kurz, ich habe ja so ein paar Sachen irgendwie im Eingang schon so ein bisschen angeschnitten und du hast ja auch schon gerade ein paar Sachen erklärt. Also prinzipiell ist das Coole halt an diesem Sidekick, dass er mit euch mitlevelt oder dass ihr als Sidekick, wenn ihr einen Sidekick spielt, eben auch mit der Gruppe mitlevelt. Sprich, hinter dem Auflevel-Thema und der Skalierbarkeit abgehakt. Dann stellen sich natürlich ein paar Folgefragen. Ein Thema ist natürlich Hitpoints. Und Hitpoints könnte man sich jetzt irgendwie in irgendwelchen Feinheiten verstricken, ist aber prinzipiell genauso wie bei Spielern auch. Ihr habt, also in Statblocks habt ihr auch ganz normal einfach einen Trefferwürfel. Die stehen einfach in den Statblocks drin von Monstern aus dem Monster-Manual, wenn ihr da jetzt irgendeins rausgewählt habt. Und den nehmt ihr einfach, kriegt einen mehr pro Levelaufstieg und könnt den würfeln bei eurem Levelaufstieg. Das Ergebnis wird auf eure HP angerechnet. Plus der Konstitutionsmodifikator, also identisch wie bei einem ganz normalen Spieler-Levelaufstieg ebenfalls. Dann habt ihr, wie bei jeder anderen Klasse halt eben auch, einen Proficiency-Bonus, also einen Übungsbonus. Und auch dieser steigt im Verlauf eures Hochlevelns ein an. Und dann habt ihr auch im Zugang oder im Zuge des Auflevelns über die Zeit hinweg immer mal wieder Zugang zu dem Erhöhen von Ability Scores, also von Geschicklichkeit, Stärke und so weiter und so fort. Also es ist ja auch bei Spielercharakteren so, alle vier Level. Und auch genau das funktioniert bei Sidekicks genauso. Ihr habt auch da die Möglichkeit, dann einfach die Attribute so zu verteilen, wie ihr prinzipiell möchtet. Natürlich, hier wird nochmal explizit darauf hingewiesen und das muss man dann auch, glaube ich, so ein bisschen, und das ist halt, glaube ich, schon auf diese Anfängerthematik so ein bisschen abgemünzt, dass die Regeln explizit darauf hinweisen, dass es durchaus Sinn macht, seinen Ability-Score zu erhöhen, wenn mit dem ihr halt auch dann Schaden macht am Schluss, ne? Also sei es jetzt irgendwie bei einer Stärkewaffe halt eben Stärke, bei einer Geschicklichkeitswaffe Geschicklichkeit, bla 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 bla. Und vielleicht ein signifikanter Unterschied, wenn wir schon bei dem Thema sind, um ein bisschen zu spoilern, ihr habt nicht die Möglichkeit, wie bei Spielercharakteren, statt der Ability-Score-Erhöhung auf Level 4, 8, 12, 16, Trait, ne? Zu verwenden. Also ihr seid so ein bisschen auf diese Ability-Score gemünzt, wobei ich aber auch ehrlicherweise sagen muss, dass ich sag mal zu 80% der auch Spielercharaktererhöhung meiner Erfahrung nach die Ability Score gewählt wird und nicht der Trait, obwohl es großartige Traits gibt. Auch dafür haben wir mal eine Folge gemacht.
Ja, also da muss das Talent das ja im Deutschen schon sehr, sehr stark sein, dass man dafür die plus 2 irgendwie liegen lässt.
Ja, oder gerade in so bei Support-Charakteren, ne, muss man ja sagen, ist es halt häufig der Fall. Also wenn du halt irgendwie Damage-Dealer bist, dann hast du halt eigentlich, profitierst du so stark von deinen Ability-Scores, ja, dass das Quatsch ist, darauf halt zu verzichten. Aber wenn du halt irgendwie so ein Supporter-Druide bist, dann kann ich mir durchaus Möglichkeiten und Situationen vorstellen, wo der ein oder andere Trade mächtiger ist als die Ability-Score-Erhöhung. Und man muss ja auch sagen, dass es diverse Trades gibt, die noch eine Ability-Score-Erhöhung mit sich bringen. Halt dann nicht plus 2, sondern nur plus 1. Aber das gibt's natürlich auch.
Ja. Und ich glaube, wir starten direkt mal in die erste Klasse beziehungsweise in den ersten Sidekick rein. Das ist nämlich der Experte. Und der Experte kann sowas sein wie ein Musiker, ein Dieb oder irgendwas anderes. Es muss auch gar nicht so an die anderen Klassen irgendwie angelehnt sein. Es kann auch sowas sein, wie dass ihr ein Professor seid oder irgendwo in der Bibliothek arbeitet. Also im Endeffekt irgendwas, ihr müsst euch auf ein Thema spezialisieren, das ihr besonders gut könnt. Und die einzige Sache, die ihr beachten müsst, wenn ihr diesen Sidekick, beziehungsweise ich nenne es jetzt auch einfach mal Unterklasse, wenn ihr diese Unterklasse wählt, ist, ihr müsst so intelligent sein, dass ihr zumindest eine Sprache sprechen könnt. Also wenn ihr jetzt irgendwie einen Sidekick gewählt habt, beziehungsweise irgendein Tier gewählt habt, das nicht fake ist zu sprechen, dann wird es schwierig, weil dann spricht euch dieses Buch ab, dass ihr kein Experte seid, sondern einfach jemand, der nicht genug Hirnschmalz hat zum Reden.
Wobei ich da auch sagen muss, ich würde, also wenn da jetzt irgendwie mir ein Spieler so einen Sidekick pitcht mit irgendeinem sprechenden Wesen, was normalerweise nicht spricht, dann das ganz witzig ist, dann würde ich das auch einfach durchgehen lassen, ehrlicherweise.
Ja, gut, das stimmt.
Ich glaube, das kann man ja auch ein bisschen. Also das, ne, das meine ich auch eben mit dem, das ist so ein bisschen für Anfänger ausgerichtet. Bezüglich dieser Sidekicks, hier wird sehr im Detail beschrieben, wie diese Sidekicks zu sein haben, wo ich immer sagen würde, ey, mach einfach eine coole, witzige Story, dann ist mir das alles egal als Spielleiter. Aber ich glaube, das ist wirklich so, um halt einem Anfänger wirklich ein relativ starres Korsett zu geben, wie das auszusehen hat, um dann halt irgendwie nicht das zu kompliziert werden zu lassen wieder.
Ja, voll. Ich meine, das gilt ja sowieso für fast alles in D&D. Wenn es irgendwie ins Regelwerk passt und ist die Story ist besser als das, was das Buch dir anbietet, dann mach
Do
das.
Do it. So, ja. Yes.
Und um jetzt direkt mal reinzustarten mit den verschiedenen Fähigkeiten. Der Klassenaufbau ist ähnlich wie bei einer normalen Klasse, aber ihr sucht euch im Endeffekt am Anfang aus, wo drin eure Proficiencies bestehen. Also ihr erhaltet auf jeden Fall für Saving Throws eine Proficiency und ihr dürft euch das auswählen, ob das entweder Geschicklichkeit, Intelligenz oder Charisma ist. Gleichzeitig erhaltet ihr natürlich Proficiency in verschiedenen Skills. Also ihr könnt euch da 5 auswählen und zusätzlich könnt ihr noch leichte Rüstungen tragen. Also ganz wichtig, leichte Rüstung ist immer besser als nichts. Ist jetzt nicht mega gut, aber immerhin besser als wie leicht gar keine Rüstung tragen zu können.
Was sagst du? Du meinst es leichter als schwere Rüstung, oder was?
Ist richtig.
Aber schwerer als keine. Aber das habe ich schon richtig verstanden, oder?
Ja, und okay. Mittlere Rüstung wäre der Durchschnitt.
Ah, richtig.
Ziemlich bekannt, ja. Was auch noch wichtig ist, wenn ihr einen Humanoiden spielt und derjenige hat dann eine Waffe bzw. eine Martial Weapon in seinem Statblock, dann seid ihr natürlich da drin auch geübt. Also beziehungsweise da drin geübt mit dieser Waffe, als auch mit allen einfachen Waffen könnt ihr dann umgehen. Plus ihr erhaltet noch den Umgang bzw. die Proficiency von zwei Werkzeugen eurer Wahl. Passt dann im besten Fall natürlich zu eurer Expertise.
Genau, und dann habt ihr halt auch wie ganz normal bei Klassen, steigt ihr eure Level auf und kriegt dann pro Level-Up sozusagen neue Fähigkeiten dazu, also bei fast jedem Level-Up. Ihr werdet jetzt merken, und deswegen würde ich jetzt auch einfach mal in einem Atemzug mehr oder weniger die Fähigkeiten von Level 1 bis 3, die ihr bekommt, so ein bisschen mit einem Mal abhandeln. Denn die erinnern oder die werden euch sehr an Fähigkeiten erinnern, die ihr von der Klasse des Schurken kennt. Bis auf die erste, ehrlicherweise. Denn auch noch mit der ersten Stufe bekommt ihr die Möglichkeit, dass ihr eure Helfenaktion als Bonusaktion einsetzen könnt. Was natürlich so ein bisschen forciert, dass ihr natürlich kein vollwertiger Charakter seid. Und entsprechend die Helfenaktion euch da so ein bisschen ans, mit dem sehr großen Zaunfall ins Gesicht geschleudert wird. Die nächste Fähigkeit, die ihr mit Level 2 bekommt, ist Cunning Action. Und das kennt ihr tatsächlich dann schon vom, oder ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, sorry, ich habe gerade nur das englische Buch vor mir. Und ich weiß auch nicht, wie auch immer, die Cunning Action. Und die ist, dass ihr als Bonusaktion die Dash, Disengage oder Hide, also die Sprinten, Zurückziehen oder Verstecken-Aktion ausführen könnt. Genau das gleiche kann der Schurke auch. Ist eine sehr coole Sache. Insbesondere, da haben wir uns schon mal drüber unterhalten, auch in der Schurkenfolge, macht einen auf dem Schlachtfeld extrem mobil. Und auch auf Level 3 kommt eine Fähigkeit, die wir schon vom Schurken kennen, hinzu, nämlich Expertise. Zwei der Skill Proficiencies, also der geübten Fähigkeiten, die ihr dann auf dem ersten Level ausgesucht habt, könnt ihr zur Expertise werden lassen. Ist das ein grammatikalisch korrekter Satz? Wie auch immer. Ihr könnt Experte darin werden und dort euren Übungsbonus nochmal drauf addieren. Also mal zwei drauf addieren dann insgesamt. Und damit seid ihr dann super cool da drin. Und damit seid ihr dann auch schon quasi auf Level 4. Und mit Level 4 kommt dann die erste Ability-Score-Erhöhung. Also das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht jedes Mal alle vier Level durchgehen. Ihr kennt das Spiel, ihr kriegt quasi zwei Ability-Score-Punkte zur Verfügung. Die könnt ihr dann entweder zusammen auf ein Skill setzen oder jeweils einen auf zwei unterschiedliche Skills, solange ihr aber nicht über die Gesamtzahl von 20 kommt. Das ist eine Limitierung, die euch das Regelwerk gibt, aber das ist bei normalen Klassen auch genauso.
Das Thema Helfen ist übrigens, das zieht sich immer so ein bisschen durch die Sidekicks. Also mit der Bonusaktion Helfen, das zieht sich erstens durch die Level auch durch, aber auch durch die anderen Fähigkeiten. Denn auf Level 6 erhaltet ihr das Expertenfeature Coordinated Strike. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr mit einer Bonusaktion das Helfen, die Helfenaktion nenne ich es jetzt mal, einsetzt, dann könnt ihr einem Verbündeten sogar helfen, wenn sich das Ziel innerhalb von 30 Fuß von euch befindet. Also ihr müsst gar nicht direkt daneben stehen. Mega nice to have. Und noch viel besser, wenn ihr dann dieses Ziel, wo ihr gerade eurem anderen Charakter oder wem auch immer geholfen habt, das nächste Mal angreift, dann könnt ihr 2d6 zusätzlichen Schaden bei eurem Angriff hinzufügen. Und das kann schon relativ mächtig sein, gerade vor dem Hintergrund, dass ihr quasi überall auf dem Schlachtfeld mal 30 Fuß um euch rum die Helfenaktion benutzen könnt. Und der Extra Damage ist natürlich auch nice to have. Also ist natürlich der gleiche Schaden, also kein anderer Schadenstyp, sondern der Schadenstyp von eurem Angriff. Aber hey, würde ich sofort nehmen. Noch besser finde ich aber die Level 7 Fähigkeit, die da heißt Evasion. Und da geht es darum, dass ihr im Endeffekt der Gefahr ausweichen könnt. Und jedes Mal, wenn ihr einen Geschicklichkeitsrettungswurf machen müsst, dann habt ihr so viel Glück, dass ihr sagen könnt, wenn ihr den Wurf schafft, also im Endeffekt den DC von diesem Wurf irgendwie, sei es jetzt mal eine 12, wenn ihr diesen Wurf schafft und wir nehmen jetzt mal das Beispiel Feuerball, da ist es ja so, dass ihr im Endeffekt dann, wenn ihr den Geschicklichkeitsrettungswurf schafft, nur die Hälfte des Schadens bekommt. Aber der Sidekick mit diesem Feature bekommt in dem Fall gar keinen Schaden mehr. Und noch besser, nicht nur das, sondern wenn ihr den Fail nicht, wenn ihr den Wurf nicht schafft, im Endeffekt failt, dann bekommt ihr nur den halben Schaden. Das heißt, ihr würdet in dem Fall mit dieser Fähigkeit niemals den vollen Schaden eines Feuerballs bekommen. Und das ist auf höheren Leveln für viele Zauber und andere Sachen extrem viel wert. Also mega nice to have. Allein deswegen lohnt es sich, einen Sidekick zu spielen.
Gut, du hast, glaube ich, nie einen Schurken gespielt in deinem Leben, ne? Ist nämlich auch eine Schurkenfähigkeit.
Ah, das war mir nicht bewusst.
Tatsächlich,
haben wir bestimmt aber besprochen in früheren Folgen.
Mit Sicherheit. Ich weiß es jetzt gerade auch nur so aus dem FF, weil zum einen habe ich einen Schurken gespielt und zweitens ist jetzt gerade bei meiner letzten Tischspielrunde vor 1,5 Wochen oder so genau das mal wieder aufgekommen. Und dieser jemand hat sich sehr, sehr gefreut, dass er nicht die 45 Schaden der Odem-Waffe gefressen hat.
Das geht ja noch.
Ja gut, das hätte ihn instant gekillt.
Ja, auf Low Levels ist es doof.
Ja. So habe ich auch einen meiner Charaktere verloren. Ich habe noch nicht viele Charaktere in meinem D&D-Leben verloren, aber einen kleinen Magier, der ist einem Drachen zum Opfer gefallen, und zwar in der ersten Runde, und zwar in einem Hit mit vollen HP.
Das war halt einfach schlecht gespielt.
Ja, war halt einfach 26 HP max und halt einfach 58 Schaden, die dann kamen.
Ja.
War es dann das halt
ist
für
doof,
den kleinen,
ne?
Aldien. Schade für ihn.
Er gut. Lebt in deinem Herzen weiter.
Ist so. Und besonders, jetzt darf ich nicht weiterreden. Ich bin schon mal dafür gerügt worden, dass ich aus dem anderen Podcast Sachen hier gespoilert habe, weil es tatsächlich anscheinend einige Leute gibt, die sowohl Ex und Keller hören, als auch diesen Podcast hier. Und da habe ich mich wohl mal irgendwie verplappert. Deswegen, da muss ich ein bisschen aufpassen in Zukunft. Bin ich richtig gehatet worden.
Dann spoilere ich einfach.
Ja, du hast die Sachen ja auch nicht gehört. Du weißt ja auch nicht, was passiert ist.
Das ist richtig. Ich höre einfach jetzt random rein.
Ja, aber da wir vielleicht ein bisschen hinterherhängen mit dem Schneiden der Folgen, ist das halt immer so ein fieser Delay. Und dann, genau, wenn ich jetzt hier darüber rede, was letzte Woche passiert ist, ist es halt einfach ein Spoiler. Wie auch immer, um mal weiterzumachen, es geht nämlich weiter damit, dass die Helfenaktion so ein bisschen weiter das zentrale Element dieser Unterklasse ist. Denn auf Level 11 bekommt ihr die Fähigkeit Inspiring Help. Und das ist auch eine ziemlich coole Nummer. Denn das hat so ein bisschen Baden-Vibes, diese Fähigkeit. Denn wenn ihr eure Helfenaktion verwendet, dann kann der Empfänger dieser Helfenaktion außerdem ein 1d6 auf seinen nächsten W20-Würfel hinzuaddieren, wenn er das möchte. Also hat so ein bisschen was von hier Bardic Inspiration, wenn man so will. Und kann sich aber auch entscheiden, und das finde ich besonders cool, dass wenn er mit seinem W20 eigentlich einen Angriffswurf machen möchte, dass er den D6 eben nicht nimmt, um auf seinen W20-Wurf den zu addieren, sondern diesen D6 nimmt, um den tatsächlich auf seinen Schadenswurf zu addieren, wenn er sich besonders selbstbewusst ist, auch zu treffen. Das finde ich eine sehr, sehr coole Nummer. Und außerdem, im Gegensatz zu dieser Level-6-Fähigkeit, die du eben vorgestellt hast, mit diesem Coordinated Strike, skaliert hier das sogar so ein bisschen weiter mit dem Level mit, denn ab dem 20. Level, falls ihr mit eurem Sidekick da tatsächlich hinkommen solltet, dann sowieso erstmal Chapeau. Ab dem 20. Level entwickelt sich dieser Bonus weiter auf 2d6. Also 2d6 auf den W20-Wurf drauf addieren oder halt bei einem Angriffswurf oder bei einem erfolgreichen Angriffswurf tatsächlich stattdessen auf den Schaden, ist schon eine coole Nummer. Wobei auf Level 20 irgendwie 2d6 auf den Schaden zu bekommen, ist jetzt wahrscheinlich dann auch nicht mehr so mega viel, muss man ehrlicherweise sagen.
Nee. Also kann wichtig werden, aber ja, sind halt auch nur maximal dann, was heißt maximal, im Durchschnitt, heute sage ich viel im Durchschnitt, sind es ja nur 6 Schaden. Also 6 Schaden auf Level 12.
Wenn du darauf angewiesen bist, dann hast du, glaube ich, andere Probleme.
Ist richtig, ja, ist richtig. Und die letzten beiden Fähigkeiten erhaltet ihr auf Level 14 und auf Level 18. Und auf Level 14 ist das die Fähigkeit Reliable Talent. Das heißt so viel, dass ihr im Endeffekt euren Skillset so ein bisschen auf das nächste Level hebt, weil ihr natürlich so gut darin seid. Und jedes Mal, wenn ihr einen Ability-Check macht, dann wird der ganze Proficiency-Bonus darauf angewendet. Also im Endeffekt heißt das für euch, jedes Mal könnt ihr bei einem Wurf mit einem D20 alles unter 9 oder tiefer wie eine 10 werten. Mega nice to have. Selbst wenn ihr eine 1 würfelt, könnt ihr in dem Fall eine 10 nehmen. Also ja. Auf für ein Level 14 Fähigkeit würde ich das jederzeit nehmen.
Genau, ja, auf jeden Fall. Das ist eigentlich gar nicht mal so eine. Ich glaube, da haben wir bei normalen Charakterfähigkeiten schon über beschissenere Level 14 Fähigkeiten gesprochen, wenn ich mich da richtig erinnere. Wobei man jetzt ehrlicherweise sagen muss, dass die Level 18 Fähigkeit, die der Sidekick bekommt, dadurch jetzt relativ scheiße ist.
Ja, das stimmt.
Der mich mit Level 18 bekommt, euer Sidekick, Übung auf Rettungswürfe, auf Intelligenz, Weisheit oder Charisma. Also man muss sich auch noch eine von denen aussuchen. Und das ist natürlich, oder wie verstehst du das? Verstehst du das so, dass du auf alle von denen Übung bekommst, also den Übungsmodifikator einrechnest?
Nein, steht ja explizit in one of the following. Ja. Also muss man sich das aussuchen. Entweder Intelligenz, Weisheit
oder Charisma. Und das ist halt schon nicht so geil als Level 18 Fertigkeit.
Nee.
Ich meine, kurz, auf Level 18 bekommt man, glaube ich, plus, ist der Übungsmodifikator, glaube ich, plus 6, wenn ich das richtig. Ich meine, das ist schon nicht wenig, aber das ist halt nur auf eine Fertigkeit und so, das ist schon wirklich nicht so geil. Das ist ein bisschen unkreativ gelöst, würde ich fast behaupten.
Ja, andererseits, die Sachen davor waren ja diesmal gut, deswegen. Mich wundert es ehrlich gesagt, dass es schon auf Level 18 ist und dass diese Unterklasse in Anführungszeichen gar keine Level 20-Fähigkeit bekommt, aber.
Ja, die Level 20-Fertigkeit ist tatsächlich auch, also man hat auch hier bei diesen Unterklassen so eine kleine Liste, wo das dann nochmal alles zusammengefasst ist. Die Level 20-Fertigkeit sozusagen dieser Unterklasse ist tatsächlich das, was ich eben angesprochen habe bei dieser Inspiring Help. Dass halt wirklich dieser Bonus, den man da drauf bekommt, von 1d6 auf 2d6 sich erhöht. Das ist die Fähigkeit.
Ah, okay.
Und das ist halt so ein bisschen, ist auch ein bisschen wenig, sag ich mal.
Das geht deutlich besser. Da ist die Level 20-Fähigkeit von dem nächsten Sidekick deutlich besser.
Ja, dann tease nicht, dann hau auch rein.
Ja, aber ich fange nicht bei Level 20 an, sondern ganz am Anfang. Und der nächste Sidekick ist im Endeffekt ein Spellcaster. Also ich denke, das sagt relativ schnell alles. Ihr könnt eine Art Kleriker sein, ihr könnt ein Priester sein, ihr könnt ein Magier sein oder was auch immer, so wie ihr das gerne haben möchtet für den Sidekick. Und der Sidekick hat natürlich verschiedene Proficiencies wieder. Ihr dürft euch aussuchen, ob ihr geübt seid in Weisheit, Intelligenz oder Charisma bei Saving Throws. Dazu bekommt ihr natürlich aber auch wieder ein Skillset. Ihr dürft euch aus zwei Sachen von einer Liste was auswählen, nämlich Arcana, Geschichte, Insight, Investigation, Medizin, Performance, Persuasion und Religion. Nimmt man gerne mit. Im Endeffekt wisst ihr wahrscheinlich schon, was ihr nehmen wollt. Arcana ist wahrscheinlich gesetzt als Spellcaster. Wichtig ist aber natürlich auch hier bekommt ihr Zugang zu leichter Rüstung. Also ist für einen Spellcaster ja nicht wirklich selbstverständlich. Jedes Mal, wenn ihr wieder, ähnlich wie bei der anderen Sidekick-Unterklasse, wenn ihr einen Humanoiden spielt, bekommt ihr Zugang zu den Waffen, die derjenige vielleicht trägt. Und ihr bekommt natürlich auch noch Proficiency bei allen einfachen Waffen. Also für einen Spellcaster gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass so ein Magier normalerweise nicht Rüstung trägt oder ein Zauberer.
Jetzt kommen wir aber natürlich dann auch zu den Grenzen dieser ganzen Geschichte. Und leider Gottes liegen die auch tatsächlich im Kernattribut, nämlich dem Zaubern. Man kann natürlich jetzt, also es wäre natürlich irgendwie komisch, wenn so ein Sidekick irgendwie die gleichen magischen Fähigkeiten hätte, wie jetzt irgendwie so ein voll ausgewachsener Zauberer. Aber die Fähigkeiten sind schon sehr gering gehalten. Aber ich gehe mal ein bisschen ins Detail. Generell könnt ihr euch wenn ihr dann diesen Sidekick baut, könnt ihr euch aussuchen, was das für eine Art von Magier sein soll. Also es wird unterschieden in Magier, Healer oder Prodigy. Was heißt Prodigy nochmal?
Ja, so ein Gelehrter, also so okay. Also, Talent quasi.
Und davon abhängig ist dann quasi die Zauberliste, die ihr zur Verfügung habt. Bei Magier ist es halt die Zaubererliste, beim bei der Kategorie Healer ist es halt der, oder Heiler, ist es halt natürlich der Kleriker und der Druide. Und beim Thema Prodigy, also Gelehrter oder wie auch immer man es dann übersetzen will, ist es
Schüler, die, vielleicht besser.
Die Baden- oder Hexenmeister-Liste, die ihr zur Verfügung habt. Und entsprechend darauf ist natürlich dann auch euer Zauberattribut ausgelegt. Ne? Also beim Zauberer ist es Intelligenz, beim Kleriker und Druide ist es Weisheit und beim Baden und Warlock ist es Charisma. Also ganz normal wie denn bei den entsprechenden Klassen halt eben auch. So, soweit, so gut. Und dann geht es auch relativ typisch weiter mit der ganzen Kiste, denn wie bei allen anderen zauberwirkenden Klassen halt eben auch, habt ihr auch hier eine Zauberliste. Nennt man das überhaupt so? Wie auch immer. Auf jeden Fall eine große Liste, aus der ihr ablesen könnt, auf der einen Seite, wie viel Zaubertricks ihr zur Verfügung habt, also wie viel Zaubertricks ihr sprechen oder wisst oder sprechen könnt, wie viele Zauber ihr vorbereitet habt und wie viele Zauberslots ihr in den entsprechenden Leveln habt, wenn ihr Level aufsteigt. Und schon so der erste Blick auf diese Liste verrät, dass das maximale Zauberlevel, was ihr wirken könnt, also die maximalen Zauberslots, die ihr bekommt, Level 5 Zauberslots sind und ihr davon dann auf Level 20 zwei Stück zur Verfügung habt. Und ihr startet halt auch mit einem, also das ist jetzt quasi so, das ist das Maximum eurer magischen Fähigkeiten. Und das Minimum auf Level 1 ist tatsächlich, dass ihr zwei Zaubertricks kennt, einen Zauber kennt und zwei Level 1 Spellslots habt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen vergleichbar, weil das hätte ich jetzt mal vorbereiten können oder beziehungsweise nochmal nachgucken können. Ich glaube, das ist so ein bisschen vergleichbar mit diesen Klassen, die so halbe Magiewirker sind. Weißt du, was ich meine? Mit diesen Unterklassen? Ja. Sowas wie so Arcane Trickster oder sowas. Mhm. Oder Arcana Betrüger, glaube ich, wie er auf Deutsch heißt.
Eldritch Knight oder so.
Genau, also so diese magischen Unterklassen von eigentlich nicht Zauberwirkerklassen. Ich glaube, damit wäre das vergleichbar in etwa. Und auch hier ist es beispielsweise so, dass dem Spieler oder dem Ersteller dieses Sidekicks sehr an die Hand gegeben wird oder sehr, sehr viel geraten wird. Weil natürlich, wir kennen es alle oder alle, die schon mal irgendwie als einen ihrer ersten Charakter versucht haben, einen Zauberwirker zu bauen, diese schiere Menge an möglichen Zaubern und sowas kann sehr erschlagend sein. Und deswegen ist das Regelbuch hier so nett und gibt einem konkret ein paar Vorschläge, was man machen kann. So rät man zum Beispiel dazu, ich gehe das jetzt nicht alles durch, aber nur damit euch das mal so ein bisschen vor Augen geführt werden kann, dass wenn du halt sich für einen Magier als oder ein Magiers Sidekick irgendwie entscheidest, Mage Hand, Ray of Frost und Thunderwave, also magische Hand. Gut, jetzt habe ich es angefangen, ne? Jetzt muss ich auch irgendwie zu Ende bringen. Ray of Frost ist Kältestrahl? Heißt das so? Okay, auf jeden Fall die drei Sachen, ne? Mage Hand, Ray of Frost und Thunderwave als ganz passable Zauber werden euch da an die Hand gegeben und da kann ich jetzt erstmal nichts gegen sagen. Alles drei sehr, sehr gute Zauber. Genau, so werdet ihr so ein bisschen an die Hand genommen, um das halt irgendwie durchzuziehen. Irgendwas zu Spellcasting-Ability, glaube ich, brauche ich in diesem Zusammenhang nicht mehr sagen. Das gibt es natürlich in diesem ganzen Regelwerk wird das auch nochmal aufgeführt. Aber im Prinzip ist die Art und Weise, wie ihr damit umgeht, sehr vergleichbar mit dem entsprechenden mit dem entsprechenden Charakter. Und auch ein Sidekick kann einen Spellcast-Fokus einsetzen, um halt diese ganzen Kleinigkeiten, die ihr ansonsten an Materialien braucht, zu umgehen.
Und dann ist es tatsächlich gar nicht mehr so viel. Auf Level 4 die klassische Ability-Score-Improvement-Nummer. Also Level 4, 8, 12, 16 und 18. Ihr kennt den Trick, jeweils 2 Punkte. Viel interessanter wird es aber dann auf Level 6, weil dann fängt es damit an, dass ihr quasi euren Spellcasting-Ability-Modifier nach und nach immer zu Sachen dazu addieren könnt. In dem Fall auf Level 6 ist es Potent Cantrips und ihr könnt den Modifier noch auf den Schaden hinzurechnen von euren Cantrips. Ziemlich gut, vor allem auf Level 6. Das gleiche gilt für Level 14. Da ist es so, ihr sucht euch eine Schule der Magie aus. Und wenn ihr diese Schule euch ausgesucht habt und dann einen Zauber dieser Schule von eurem Spellslot irgendwie zaubert, dann könnt ihr auch da den Ability Modifier draufhauen und entweder auf den Schaden den hinzufügen oder auf die zu heilenden Trefferpunkte, in dem Fall den Ability Modifier bzw. die Punkte nochmal draufpackt. Und ich habe es ja eben schon angekündigt, auf Level 20 kommt dann Focused Casting und auch da geht es wieder um Schaden, beziehungsweise wenn ihr Schaden bekommt. Und das ist für einen Zauberwirker natürlich essentiell. Wenn ihr Schaden bekommt, dann verliert ihr nicht eure Konzentration bei eurem Zauber. Und das wünschen sich sehr viele Zauberwirkende, denn so ein Konzentrationszauber ist meistens sehr mächtig. Das heißt, auf Level 20 interessiert euch das gar nicht mehr. Ihr könnt die raushauen, wie ihr wollt, egal in welcher Situation ihr seid. Sehr nice to have.
Gut, raushauen, wie ihr wollt, ist natürlich dadurch limitiert, dass ihr nur einen einzigen Zauber raushauen könnt, der Konzentration erfordert, weil beim zweiten Mal lässt ihr halt eure Konzentration fallen.
Das ist halt richtig.
Genau, und damit wären dann auch schon bei der dritten Unterklasse sozusagen der Sidekicks, und zwar den Warrior, dem Krieger sozusagen. Und die Grundidee des Ganzen bleibt natürlich die gleiche. Ihr seid geübt in einigen Sachen, also in einigen Saving Throws. Ihr könnt euch aus einer Liste auswählen, in welchen Fähigkeiten ihr geübt seid. Auch die ist hier bei dem Warrior so ein bisschen limitiert. Aber prinzipiell habt ihr das gleiche Spiel. Der einzige Unterschied ist natürlich, dass ihr geübt seid nicht nur in leichter Rüstung, sondern tatsächlich in allen Rüstungen, oder dass der Sidekick geübt ist in allen Rüstungen. Und wenn ihr eine humanoide Kreatur seid, könnt ihr außerdem geübt sein in simple, also in einfachen oder Kriegswaffen. Und das ist natürlich dann doch durchaus cool. Das gibt euch auf jeden Fall einen Zugang zu einer ganzen Menge Spielspaß und Spannung, wenn ihr da Bock drauf habt. Ein bisschen interessanter wird es dann allerdings bei der zweiten Level-1-Fähigkeit sozusagen, also bei der richtigen Level-1-Fähigkeit, die ihr bekommt, wenn man ehrlich ist. Und zwar entscheidet ihr euch da sozusagen für eine, also man könnte fast sagen, so eine Unterklasse des Warriors. Und zwar den Attacker oder den Defender. Der Attacker bekommt +2 Bonus auf alle seine Attack-Rolls, was ja doch durchaus gar nicht mal so verkehrt ist auf Level 1. Eigentlich sogar ziemlich mächtig. Wenn man sich das mal vor Augen führt, ne? Und der Defender bekommt die Möglichkeit, Disadvantage, jetzt hätte ich fast gesagt, heraufzubeschwören, aber das wäre jetzt ein bisschen sehr überkandidelt. Also die Attacke mit Nachteil ausführen zu lassen, wenn eine Kreatur angegriffen wird, die in seiner Nahkampfumgebung steht. Sprich, ihr steht neben einem befreundeten Kreatur, die wird angegriffen und ihr könnt dann mit der Reaktion, die ihr habt, diese Attacke zum Nachteil werden lassen oder mit Nachteil angreifen lassen. Das war trotzdem immer noch sehr kompliziert ausgedrückt, aber ich glaube, jeder hat es gecheckt, ne? Also
ihr könnt jemanden, der euch angreift, mit eurer Reaktion Nachteil auf den Angriff
in der wen anders Fuß angreift. Geben. Oder?
Wieso? Du kannst ja auch die Kreatur sein.
Achso, ja, das ist richtig. Das ist richtig. Also,
ja. Also du könntest auch Freunden das geben, aber es steht ja nur a Creature. Also.
Ja, das ist
richtig. Lese das so, dass das auch du selbst sein kannst.
Ja. Würde ich jetzt nicht absprechen. Dass man sich selbst schützen will, daran habe ich nicht gedacht, Christian.
Ja. Ja, du bist immer so sorgsam mit anderen. Ich nicht.
Ja, jetzt mach
ich bin
weiter.
Da sehr eingewillig. Deswegen mache ich jetzt einfach weiter mit der zweiten Level-2-Fähigkeit, beziehungsweise der ersten Level-2-Fähigkeit. Die kennt ihr alle. Second Wind kennt ihr vom Kämpfer. Heißt so viel, dass ihr euch mit einer Bonusaktion kurz zurückziehen könnt und 1d10 plus euer Level an Hitpoints zurückbekommt. Könnt das Ganze jedes Mal nach einer kurzen Rast einsetzen und auf Level 20 sogar zweimal je kurze Rast. Und auf Level 3 bekommt ihr Improved Critical, das kennt ihr auch von einer Fähigkeit vom Kämpfer. Alle jeweils eine 19 und eine 20 gelten bei einem Wurf als Critical Hit, nice to have. Auf Level 4 gibt es wie bei allen anderen Unterklassen nochmal den Ability Score Improvement.
Und jetzt wird es ein bisschen merkwürdig, beziehungsweise ein bisschen jetzt wird es ein bisschen wortklauberisch, würde ich fast behaupten. Auf Level 6 bekommt ihr nämlich die Fähigkeit Extra Attack. Und Extra Attack ist jetzt ja erstmal nichts speziell Abgefahrenes, ne? Also eine ganze Menge, also jeder Kämpferklasse, bla bla bla, bekommt eigentlich Extra Attack, sodass ihr ab Level 6 zweimal in eine eurer Attack-Action angreifen könnt, anstatt einmal. Und das ist ja ganz üblich. Aber man muss jetzt ja vor Augen führen, dass wir gegebenenfalls über Monster reden, die ihr hier als Sidekick habt, die vielleicht schon in ihrem Stat-Block Multi-Attack haben. So der Durchschnittsbär beispielsweise, wenn ich das richtig im Blick habe, hat einfach Multi-Attack. Und das ist jetzt natürlich in gewisser Weise redundant. Und jetzt ist leider das Regelwerk nicht so geschrieben, dass das das vergessen hat. Das gibt es im D&D-Universum nicht. Man denkt immer an alles. Und ihr könnt jetzt hier nicht hingehen und sagen, okay, ihr habt Multi-Attack und außerdem eine Extra-Attack und deswegen könnt ihr jetzt viermal in einer Runde angreifen. So läuft es leider nicht. Die Regeln sagen ganz klar, dass ihr in einer Runde das eine oder das andere ausführen dürft. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, was ist das denn für ein Bullshit, wenn ich doch mit meiner Extra-Attack zweimal angreifen kann, mit meiner Multi-Attack auch mal zweimal angreifen kann. Warum wird mir das denn sozusagen zur Auswahl gestellt? Ist es doch faktisch einfach das Gleiche? Im Prinzip ja, aber ab Level 15 bekommt selbst der Sidekick dann sogar noch eine dritte Attacke dazu. Sprich, ab dann ist die Multi-Attack eh gegessen, weil ihr dann tatsächlich mit eurer Extra-Attack dreimal angreifen könnt.
Aber ist es nicht auch so, dass du bei der Multi-Attack mit der gleichen Waffe angreifen musst?
Nee, nicht. Manchmal, nee. Manchmal ist es sogar definiert, dass du es nicht mal mit der gleichen Waffe machen darfst. Also,
Ich dachte, das wäre so.
Beispiel, ich glaube sogar beim Bären, das will ich mich jetzt gerade nicht drauf festlegen, aber ich glaube, es ist beim Bären so. Auf jeden Fall ist es super häufig bei so Sachen, vielleicht spoilere ich jetzt im einen oder anderen was, aber dieser Grig, kann sich daran erinnern? In der, ja. Dieses komische Schlangenwesen mit dem, dieses Oktopuswesen mit dem Schnabel in der Mitte. Mhm. Das hat eine definierte Multi-Attack, dass die erste Attacke mit diesen komischen Tentakeln ist und wenn die dann erfolgreich ist, die zweite Attacke mit dem Schnabel sein muss.
Ah, okay.
Und ich meine auch, dann stehen manchmal bei so Monstern so Multi-Attack irgendwie sowas wie, ich glaube, bei Vampiren ist das zum Beispiel auch so, da steht dann, die haben Multi-Attack und es darf nur eine der Attacken eine Biss-Attacke sein und so Geschichten. Also das ist dann manchmal so ein bisschen limitiert.
Stimmt.
Deswegen vielleicht gibt es doch irgendwelche Szenerien, wo das relevant ist, dann statt seiner Extra-Attack die Multi-Attack zu verwenden. Hast du recht, habe ich nicht drüber nachgedacht. Vielleicht gibt es das doch irgendwie. Weil ich traue mir auf gar keinen Fall zu, jetzt einen Überblick über die D&D-Monster zu haben. Dafür sind das dann doch ein bisschen viele, ne? Aber wie auch immer. Kommen wir weiter zu Level 7-Fertigkeit. Die ist dann wieder deutlich viel einfacher. Das ist nämlich Battle Readiness. Der Sidekick bekommt nämlich einfach Vorteil auf Initiative-Würfe. Und das würde sich so mancher Charakter auch wünschen. Das ist nämlich durchaus hilfreich. Und machen wir direkt weiter. Improved Defense ist die Level 10-Fertigkeit. Die Armor-Class des Sidekicks erhöht sich einfach um 1. Auch das ist relativ simpel. Und weil ich jetzt hier gerade so einen Lauf habe, gebe ich dann doch einfach lieber an dich ab für die Level 11-Fertigkeit.
Okay, ich dachte, du machst jetzt einfach straight weiter.
Nee, ich wollte jetzt nicht so an mich reißen.
Ja. Level 11 ist tatsächlich dann auch die letzte Fähigkeit, die ihr bekommt. Denn auf Level 18 ist diese Fähigkeit dann quasi nochmal erhöht. Genauso auf Level 20 Second Wind erhöht und so weiter. Das heißt, Level 11 ist mit Indomitable die letzte Fähigkeit, die ihr erhalten werdet. Und das heißt so viel, dass ihr, wenn ihr einen Saving Throw macht, beziehungsweise diesen Saving Throw nicht schafft, dann könnt ihr sagen, hey, ich würde den ganz gerne nochmal würfeln. Dann müsst ihr aber auch die Zahl des neu gewürfelten Wurfs nehmen. Ihr könnt das Ganze jeweils immer pro lange Rast einmal einsetzen. Und ich habe es gerade schon gesagt, auf Level 18 erhaltet ihr die Fähigkeit, dass ihr dieses Feature zweimal einsetzen könnt, pro lange Rast.
Genau, also das ab dann wird quasi euer Kämpfer oder euer Warrior-Sidekick nur noch besser mit jeder Level. Erhöhung in den Fähigkeiten, die er bereits hat. Und wie ihr merkt, so das war jetzt quasi auch damit der letzte Sidekick oder die letzte Sidekick-Klasse und die letzten Fähigkeiten dazu. Wir reden schon über durchaus potente Kerlchen. Also alleine würden die jetzt natürlich nicht bestehen, aber es ist schon durchaus mehr als irgendwie der merkwürdige, keine Ahnung, NPC, der irgendwie, den ihr seit, keine Ahnung, 5 Level mit euch mitschleppt und der ab und zu mal, wenn ihr Glück habt, einen Healing Word rausknallt. Aber ich rede von dir, Erki Timber, wer auch immer das Abenteuer kennt. Aber prinzipiell sind die durchaus brauchbar. Und ich meine, gerade irgendwie, also der Spellcaster hat einfach Zugriff zu potenziell sehr mächtigen Spells. Und ich glaube, dass man da schon, dass der schon hier und da den Unterschied machen kann, wenn es mal hart auf hart kommt. Das ist schon nicht zu unterschätzen.
Ja, und ich glaube, man kann auch aus dem Warrior schon einen ganz guten Haut-drauf-Typen bauen. Also gerade mit den Fähigkeiten, die so bis Level 6 kommen, Das ist schon nicht schlecht, je nach Rüstung, die man dann trägt und je nach Waffe, die man benutzt. Naja, also austeilen und einstecken kann er.
Genau, und vor allem dieses eine Thema, was ich da eingangs meinte, dass du halt wirklich diesen Faktor hast, dass du ab Level 1 ein plus 2 auf deine Attack, auf deine Angriffswürfe bekommst, das ist echt viel.
Plus 2 sogar.
Hab ich plus 1 gesagt?
Ja. Ah,
sorry. Ja, plus 2 bekommst auf deine Angriffswürfe, das ist halt echt viel. Ich meine, das egalisiert sich dann relativ flott auch, aber so bis Level 1, 2 ist wahrscheinlich der Sidekick einer der signifikantesten Damage-Dealer der Gruppe.
Ja, wahrscheinlich. Ja, das kann gut sein. Beziehungsweise, oder wenn er Defender nimmt, halt dann einfach sehr selten getroffen wird. Also,
ja.
Wenn du pro Runde quasi einmal den Schaden negieren kannst, was heißt den Schaden negieren, beziehungsweise den Angriff mit Disadvantage ausführen lassen kannst, das ist auch nice to have, gerade für eine Level-1-Fähigkeit. Also,
unbedingt.
Kann man mitarbeiten, würde ich sagen.
Und damit haben wir quasi unsere Kompromissfolge auch tatsächlich so ein bisschen abgeschlossen. Wie gesagt, wir hatten euch ja angekündigt, dass es wieder in Richtung Unterklassen geht und wir hatten immer noch keinen Bock. Aber ich glaube, mit diesen Sidekick-Klassen haben wir ja, wie gesagt, einen ganz guten Kompromiss hinbekommen. Und um dafür einfach nochmal Werbung zu machen, abschließend, überlegt euch das tatsächlich als Spieler, ob das nicht vielleicht ist, was so gerade zum Reinkommen irgendwie eine coole, so ein bisschen die Schnupperklasse sein könnte. Und wenn ihr Spielleiter seid, überlegt vielleicht, ob das nicht was sein könnte, was eure Gruppendynamik so ein bisschen aufwertet. Weil ich persönlich finde ja so Sidekicks geben einfach eine ganze Bandbreite an lustigen Potenzialen für so eine Geschichtserzählung jetzt auch mit sich. Ne? Also da kann man ja wirklich eine Menge Blödsinn mitmachen.
Ja, und können irgendwie als Comedic Relief irgendwie eingebaut werden genau. Oder so. Also das bringt meistens eigentlich immer sehr viel Mehrwert im Gegensatz zu, dass es nervt, dann zwei Charaktere zu spielen.
Und auch das, um das nochmal wieder zu wiederholen, ihr müsst euch im Zweifelsfall ja auch nicht lange darauf committen. Im Zweifelsfall ist es ja irgendwie eine merkwürdige D&D-Dynamik, dass irgendwie jedes Tierchen, was so eine Abenteurergruppe in D&D findet, irgendwie in den Himmel gelobt wird und dann das absolute Lieblingsmaskottchen von so einer Gruppe wird. Aber im Zweifelsfall, wenn sowas irgendwie nervt, es einfach zu spielen oder ihr damit nicht so richtig klarkommt, dann ist das Vieh halt wieder weg, einen Tag später. So, ne? Ist ja auch egal. Ja. Da kräht ja kein Hahn nach. Und deswegen, der neue Sidekick. Lasst euch gerne durch den Kopf gehen.
Ja, haben wir es gut unter einer Stunde mal hinbekommen. Das ist selten, aber hey.
In diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns doch dann nächste Woche oder übernächste Woche wieder und dann gucken wir mal, ob wir über Unterklassen reden.
Es bleibt spannend.
Bis dahin, ciao.
Bis dann, ciao.